So, herzlich willkommen allerseits zum Windows Server 2016 Hyper-V-Part hier bei der MEP Fusion. Ich werde in den nächsten knapp 55 Minuten einen Überblick darüber geben, was uns in der kommenden Version des Windows Servers rund um das Thema Server-Virtualisierung denn alles so erwartet. Ich freue mich, dass so viele schon den Weg hier rüber gefunden haben aus der Keynote und ein paar strömen gerade noch da rein und wir beginnen jetzt einfach. Wir haben nebenbei den Chat im Auge. Wenn also irgendwie Verständnisschwierigkeiten da sind, Fragen auftauchen, den gerne hinreichend nutzen. Ich selber spiele schon eine ganze Zeit lang mit Windows Server 2016, unter diverser Preview-Programme rum. Benedikt Berger mein Name. Ich bin angestellt bei der Firma Millennity Network GmbH im schönen Hannover. Ich bin dort schwerpunktmäßig unterwegs in Cloud-Projekten, egal ob Private Cloud, Public Cloud oder Mischung dazwischen. Die Hybrid Cloud hat es mir so ein bisschen angetan, komme aber aus der klassischen Infrastrukturecke mit Microsoft MVP für Hyper-V. Sie bekommen die Folien hinterher zum Download. Hier sind alle meine Kontaktdaten drin. Davon bitte regen Gebrauch machen. So, genug der Vorrede, kommen wir zum Content. Windows Server 2016 bringt eine ganze Menge an Neuerungen dabei, die ich in 55 Minuten so ein bisschen anreißen kann, aber sicherlich nicht alle erwischen kann und vor allen Dingen nicht in die Tiefe durchdringen kann. Deswegen habe ich so ein paar Highlights rausgesucht, die für den Bereich der Virtualisierung sehr interessant sind. Wir wissen auch noch nicht, ob das, was heute in den technischen Previews, die uns zur Verfügung stehen, tatsächlich alles ist. Wir rechnen damit, dass noch Features hinzukommen, vielleicht wenn andere noch weiter verändert werden. Denn der Release von Windows Server 2016 findet erst im kommenden Kalenderjahr statt. Es ist noch ganz viel Zeit für Veränderungen. Einen ordentlichen Auszug aus den Features, die wir in Hyper-V erleben werden, finden wir aber in relativ naher Zukunft, nämlich ab dem 29.07. schon im finalen Release von Windows 10. Auch der Client kommt mit einer großen Hyper-V-Funktionalität dazu. Aber auch wenn Windows Server 2016 im nächsten Jahr dann fertig wird, werden weitere Funktionalitäten sowohl für den Server als auch für Hyper-V folgen. Microsoft folgt dem Windows as a Service Modell, sodass wir also davon ausgehen können, auch nach dem Release noch viele spannende Neuerungen zu finden. Von denen, denen wir heute schon Bescheid wissen, über die, die wir heute schon berichten können, das sind die, die zu einem großen Teil in der Technical Preview 2 enthalten sind. Die TP2 steht frei zum Download für jeden verfügbar. Und bis auf eine Ausnahme, die ich erwähne, steckt eigentlich alles, was ich gleich erzähle, dort drin und kann direkt im Anschluss an unser heutiges Programm getestet werden.
Benedikt, ich muss dich leider
Ja.
einmal ganz kurz unterbrechen, und zwar deine Slides sind ein wenig abgeschnitten. Man sieht also noch wahrscheinlich den oberen Teil von, ach, ich kann es noch nicht mal lesen, nach der Zeile weitere Neuerungen folgen, nach RTM hört es auf.
Da hört es auf.
Ja, also
Dann
man sieht noch ein bisschen, aber die Auflösung ist größer.
versuche ich mal die Auflösung anzupassen. So, ich habe hier ein bisschen was zur Auswahl. Ich jetzt mit einer furchtbaren Auflösung. Schön, wenn es dafür bei euch besser aussieht, aber das kommt hin. So, Windows as a Service haben wir angesprochen und Hyper-V Client haben wir angesprochen. Und wir beginnen jetzt mit den Funktionalitäten, die in Windows Server 2016 kommen werden. Und ich beginne mit einem meiner Highlights, nämlich dem Nano Server. Der Nano Server ist eine Installationsoption des Windows Servers. Er ist also kein eigenes Release, kein eigenes SKU, kein eigenes Produkt, sondern einfach nur eine Deployment-Methode, dass sich ein Windows Server schon eine längere Zeit, seit Windows Server 2008, als Core-Edition installieren kann oder mit einer grafischen Nutzeroberfläche oder seit Windows Server 2012 in einer Min-Shell, eine Kombination aus grafischer Benutzeroberfläche für die wichtigsten Verwaltungswerkzeuge, ansonsten aber einem PowerShell-orientierten Interface, fügt sich jetzt der Nano-Server als Installationsoption hinzu. Dann haben wir aber versucht, so ein bisschen die Versprechen zu erfüllen, die der Core-Server in den vergangenen Jahren nicht erfüllt hat. Denn warum hat Microsoft den Core-Server eingeführt? Um ein möglichst schlankes System mit wenig Wartungsaufwand und wenig Angriffsfläche bereitzustellen. Trotzdem war der Core-Server noch ein Klops mit 6 GB Installationsgröße, relativ vielen Updates und nur wenigen Neustarts, die man in so einem monolithischen Patch-Day verhindern konnte. Und da ist der Nano-Server ein ganz anderes Kaliber gegen. Der Nano-Server kommt komplett ohne grafische Oberfläche als Headless-Service daher, setzt ausschließlich auf Remote-Verwaltung über viele verschiedene Optionen. Ein paar davon zeige ich gleich, wie zum Beispiel PowerShell, zum Beispiel WinRM oder auch zum Beispiel Management-Portale wie den Server-Manager oder das Azure-Verwaltungsportal ermöglichen es, einen Nano-Server zu verwalten. Ich habe aber keine Chance, mich lokal, wenn ich davor stehe, an Maus und Tastatur, mich an diesem System anzumelden und dort eine Verwaltung irgendwie durchführen zu können, denn es sind einfach keine Werkzeuge dafür vorhanden. Dafür ist der installierte Nano-Server auch nur 410 Megabyte groß, also ein Bruchteil von dem, was so ein Standard-Server mit grafischer Oberfläche oder eben auch als Core-Installation so mit sich bringt. Und Microsoft hat ausgerufen, 2 Reboots jährlich sind so die Zielsetzung, die man versucht, durch Updates, durch Patch-Days zu erwirken, dass man also mit sehr, sehr leichten Wartungsaufwänden dabei auch auskommen kann. Und 410 Megabyte sind unglaublich schnell auf eine Festplatte kopiert, deswegen ist auch der Deployment-Aufwand für so einen Nano-Server relativ einfach. Und die Services, die heute in der Lage sind, auch einen Nano-Server zu laufen, sind Hyper-V für die Virtualisierung rauf und runter, auch die Storage-Services, das heißt sowohl mein Scale-Out-File-Server als auch meine Hyper-V-Server und damit eigentlich die meisten Server, die ich heute noch physisch installiere, sind in der Lage, davon Gebrauch zu machen, auf einem Nano-Server betrieben zu werden. Und zusätzlich alle Applikationen, die dafür programmiert sind, in möglichst einfachen Umgebungen zu betreiben. Microsoft spricht dabei von Born-in-Cloud-Applikationen, die einfach von vornherein darauf ausgelegt sind, dass ich eben nicht den kompletten Windows-Server-Stack unten drunter zur Verfügung habe. Das klingt erstmal alles ziemlich radikal. Microsoft schafft aber einen ziemlich guten Spagat, was das angeht, in meinen Augen. Denn wir haben die Möglichkeit, typische Serverrollen und Features einfach hinterher zu installieren, wenn wir sie brauchen. Die werden wie Applikationen, also on top des Basisbetriebssystems installiert. Wir haben eine native Unterstützung für Windows-Treiber. Wir haben den Microsoft Anti-Malware-Agent für ein bisschen Antivirus etc. Und wir haben eine Kompatibilität für alle Microsoft System Center Agents und auch Azure Operational Insights oder OMS wird eine Kompatibilität mit Nano-Server bekommen. Anders als bei dem Betrieb von Core oder Mintshell-Server muss ich mich heute bei der Installation entscheiden, ob ich einen Nano-Server installieren möchte oder nicht und kann auch nicht so einfach dann mit einem einfachen Reboot zwischen diesen Modi hin und her wechseln, sondern ich bin heute bei der Installation darauf festgelegt. Wie fühlt sich so ein Nano-Server dann an, wenn man den jetzt nicht ganz so klassisch managen kann? Ich kann jetzt keinen Remote Desktop Manager nehmen und einfach auf die IP-Adresse vom Nano-Server verbinden, sondern ich brauche andere Werkzeuge. PowerShell, denke ich, haben wir schon oft genug gesehen. Und deswegen habe ich heute mal einen anderen Ansatz mitgebracht. Aber das kommt raus, nämlich das Azure Verwaltungsportal ist in der Lage, Nano-Server zu managen. Muss ich einfach die Verbindung hier erfolgreich hinbekommen. So. Ich habe hier ein Azure Management Portal, das Preview Portal, wo ich dann die Möglichkeit habe, einfach die IP-Adresse als Windows Server Connection von meinem Nano Server hinzuzufügen, muss die richtige Subscription hier einmal auswählen und dann bin ich jetzt hier remote aus meinem Azure Management Portal mit meinem Nano Server verbunden. Ich habe alle wesentlichen Informationen auf einen Blick. Ich sehe, alles klar, dieses System ist gesund. Ich habe Kommunikation auf meinem System, in dem Fall praktisch über mein Azure Management Portal und kann neben der reinen Analyse auch wirklich Bearbeitungen vornehmen, Konfigurationen vornehmen, indem ich zum Beispiel mein Serversystem umbenenne. Wir machen das mal eben. Kann jetzt einen anderen Computernamen eingeben, Domain Joins durchführen, alles Dinge, für die ich sonst die klassische GUI oder eben die PowerShell bemühen möchte, kann neue Benutzer anlegen, Netzwerkkonfiguration vornehmen. Das heißt, ich bin über das Azure Management Portal in der Lage, jetzt auch meine On-Premise-Systeme, in dem Fall meine Nano-Server, zu verwaltern, habe Informationen aus dem Perf-Bond dahinter. Man sieht, 23 Prozesse laufen auf dem System. Verglichen mit einem Full-Server ist das, denke ich, eine sehr, sehr überschaubare Variante. Und auch die Arbeitsspeicherauslastung mit 400 Megabyte ist, denke ich, ganz akzeptabel. Jetzt möchte ich noch die RO-Lasten messen, die auf diesem System entsteht. In meinem Fall ist das jetzt keine lokale SSD. Hier sieht man mal die Prozessliste. Man sieht, da ist relativ wenig los. Ich bin in der Lage, Prozesse zu starten. Ich bin in der Lage, Prozesse zu stoppen, abzuschießen, wenn sie nicht reagieren sollen. Also die klassischen Management-Optionen, die ich erstmal für die Betriebssystemebene brauche. Betreibe ich Applikationen auf Nano-Server, muss ich sicherstellen, dass ich dafür ähnliche Remote-Management-Werkzeuge habe. Im einfachsten Fall PowerShell. Ich bin in der Lage, beliebige CLI-Befehle auch aus dem Portal hier gegen meinen Nano-Server abzuschicken. Das Charmante ist, nicht nur gegen einen. Ich habe Nano-Server-Deployments gesehen, wo auf einem einfachen Host mit 1 Terabyte Arbeitsspeicher und 8 CPU-Kernen 1000 Nano-Server betrieben wurden, die dann alle gleichzeitig per PowerShell gemanagt wurden. Man sieht hier, ich bin im Registry, ich bin im Control-Panel und kann jetzt hier zum Beispiel auch Windows-Features hinzufügen. Das heißt, ich habe ein ganzes Set an vorgefertigten Optionen und wenn ich mehr möchte, dann nutze ich PowerShell, um eben die Konfiguration dort vorzunehmen. Habe nicht alle Commandlets zur Verfügung, sondern nur ein Subset der Dinge, die ich brauche. Man sieht hier, die Bibliotheken sind sehr, relativ überschaubar. Nichtsdestotrotz hilft mir auch hier das Managementportal, die richtige Syntax zurechtzufinden. Core Server hat wenig Verbreitung gefunden auf der einen Seite, weil die Vorteile doch ein bisschen überschaubarer waren, als man so dachte. Auf der anderen Seite, weil es relativ schwierig war, den PowerShell-basierten Part zu managen. Hier bekomme ich mehr Hilfestellung dazu. Und auch das Treibermanagement ist bei Core Server relativ schwierig. Und hier habe ich ein Gerätemanager-ähnliches Feeling, kann meine Integrationsdienste direkt verwalten etc. Und wenn ich doch irgendwie Probleme haben könnte, habe ich die Chance, mein Event Viewer verbinden. In meinem Fall nutze ich jetzt das Azure Management Portal. Ich könnte genauso gut den Windows Server Server Manager verwenden oder eben auch die PowerShell. Das heißt, ich habe die Wahl. Ich bin nicht gezwungen, PowerShell einzusetzen. Ich bin nicht gezwungen, auf grafische Benutzeroberfläche zu verzichten. So viel als ganz kurzer Einblick in den Nano Server. Eines meiner weiteren Highlights möchte ich gleich dran anschließen, nämlich die Container. Die Container sind noch nicht in der Technical Preview 2 enthalten, können deswegen noch nicht ausprobiert werden. Es gibt auf Channel 9 aber schöne Videos dahinter. Microsoft spielt also mit im Containermarkt und das hat auch irgendwie was mit diesem großen Docker-Wal, den wir dort unten eingeblendet sehen, zu tun. Da möchte ich an der Stelle erstmal eine ganz klassische Unterscheidung machen, die gerade für Einsteiger im Bereich Container häufig verwechselt wird. Container sind Betriebssystembestandteile. Container sind lange verbreitet oder länger verbreitet in der Linux-Welt und finden jetzt in Windows Server 2016 den Weg in die Microsoft-Welt. Jeder von uns kennt Server-Virtualisierung, das ist ja ein Hyper-V-Track. Und bei einer Server-Virtualisierung, wenn ich auf einem Host 40 virtuelle Maschinen betreibe, habe ich 40 Betriebssysteme in meinen virtuellen Maschinen zu deployen, zu pflegen und entsprechend zu managen. Container ziehen die Isolationsschicht oberhalb des Betriebssystems um die Applikation rum. Bedeutet, ein Container teilt sich im Betriebssystemkernel mit seinem Host. Ich kann jetzt also nicht verschiedene Betriebssysteme in die Container installieren, sondern alle Container, die ich ausrolle, nutzen meinen Windows Server 2016 vom Host aus, sind dafür aber sehr klein, nur wenigen Sekunden zur Verfügung gestellt, weil ich eben nicht erst ein ganzes Betriebssystem deployen muss. Meine Applikationen sind vollständig voneinander isoliert. Sie nutzen dabei Betriebssystemkernel-Optionen. Das ist jetzt also keine aufgesetzte Applikation, wie es jetzt bei Server-App wie früher der Fall war, sondern ist ein Teil vom Windows Server, der es mir ermöglicht, eine Isolationsschicht um Applikationen sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell zu erstellen. Ist nicht ganz vergleichbar mit der Server-Virtualisierung. Man muss es wirklich eine Abstraktionsschicht höher ziehen. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Erzähle ich gleich noch was dazu. Und diese oft im Zusammenhang mit Docker genannt, mit Containern genannte Software Docker ist eine Management-Software für Container. Docker ist in der Lage, heute Container, die auf Linux-Betriebssystem betrieben werden, zu managen. Docker ist in der Lage, Container, die auf Microsoft Azure betrieben werden, zu managen. Und Docker ist auch in der Lage, Container, die auf Windows Server 2016 betrieben werden, zu managen. Das ist also einheitliche Verwaltungssoftware für standardisierte Container. Und Docker hat mitgewirkt an der Entwicklung der Windows-Container. Ich bin aber nicht gezwungen, Docker zu nutzen, sondern kann auch hier natürlich die PowerShell wieder verwenden. Ich habe eben gesagt, Server-Virtualisierung und Container sind Szenarien, um sich zu ergänzen, aber nicht, um sich in irgendeiner Form auszuschließen oder zu konkurrieren, sondern ich bin in der Lage, auf einem physischen Serversystem einen Container zu installieren, damit eine Service-Isolierung mit Hilfe des Windows-Kernels zu haben für meine Anwendungen. Ich bin aber auch in der Lage, einen Container in eine virtuelle Maschine zu installieren und dort eben zusätzliche Isolationen zu haben und relativ einfach neue Instanzen zu erzeugen. Und neben dem klassischen Windows-Container hat Microsoft deswegen Hyper-V-Container entwickelt, was die Isolationsschicht eines Containers verbindet mit der Betriebssystemisolierung von Hyper-V und ich somit nicht erst eine neue virtuelle Maschine ausrollen muss und dort drin dann Container ausrollen muss, sondern ich bekomme gleich einen Hyper-V-Container, der beides gemeinsam für mich erledigt. Für mich als Hyper-V-MVP, der sehr viele Laborszenarien hat, sehr viele Demos und Vorträge macht, bekomme ich dadurch eine Funktionalität, die ich mir sehr lange gewünscht habe, nämlich die Fähigkeit, Hyper-V-Server in Hyper-V-Server zu betreiben. Also Nested Virtualisierung ist im Zusammenhang mit den Containern endlich möglich, weil es eine Voraussetzung war, um die Hyper-V-Container zu ermöglichen. Wir werden hoffentlich bald ein öffentliches Image bekommen, wo auch die Container zum selber ausprobieren enthalten sind. Bis dahin einfach ein bisschen an die Videos halten. Ich freue mich sehr darauf, bald auch mit Container herumspielen zu können. Das sind sicherlich zwei der Highlights, Nano-Server und Container, die das Arbeiten mit Windows-Servern, mit Hyper-V verändern können und völlig neue Architekturen ermöglichen. Springen wir weiter zu weiteren Bereichen, die insbesondere auch mit der klassischen Hyper-V-Installation Weiterentwicklung ermöglichen und Vorteile ermöglichen. Microsoft legt sehr viel Wert darauf, insbesondere auch um den Betrieb der eigenen Cloud Azure weiter voranzubringen und abzusichern, dass die Themen Security und Verfügbarkeit sehr, sehr stark gepusht werden. Ich fange einfach mit dem Bereich Security an, wo sich in meinen Augen ebenfalls bahnbrechende Neuerungen auftun. Ich fange erstmal mit den kleineren Häppchen an, dass wir uns langsam antasten. Wenn ich heute als Hoster virtuelle Maschinen für meine Kunden betreibe, dann weiß ich nicht, was in meinen Tenant-VMs passiert. Das ist auch gut so, weil meine Kunden dürfen tun und lassen in ihren virtuellen Maschinen, was sie möchten. Dürfen sie das wirklich? Naja, ich möchte sicher gehen, dass nicht meine eigene Infrastruktur angegriffen wird. Und genau hierfür bringt Windows Server 2016 Hyper-V die sogenannte Host Resource Protection mit, die zum Beispiel DDoS-Angriffe gegenüber den Hosts oder anderen virtuellen Maschinen aus einer VM heraus erkennt und in der Lage ist, diese Angriffsmuster nicht nur zu erkennen, sondern von den ausgehenden virtuellen Maschinen einfach über ein Throttling die Ressourcen einzuschränken, dass der Datenverkehr, der aus diesen Maschinen rauskommt, kein schädliches Niveau mehr annimmt, so ein bisschen Selbstschutz von Hyper-V-Installationen und Hyper-V-Clustern. Secure Boot bekommt die logische Erweiterung, nicht nur mit Microsoft-Betriebssystemen zu funktionieren, sondern eben auch mit Linux-Betriebssystemen. Microsoft arbeitet dafür mit den üblichen Verdächtigen zusammen. In der TP2 habe ich das schon erfolgreich geschafft, mit Ubuntu und Celeste dafür zu sorgen, dass das Betriebssystem nur dann bootet, wenn auch die Kernel-Signaturen entsprechend die richtigen sind, die passenden sind. Sorgt dafür, wenn also Schadcode mein Betriebssystem schon beim Booten irgendwie verändert hat, um zum Beispiel das Betriebssystem an eine virtuelle Maschine zu überführen, würde der Start des Betriebssystems mit einem Hinweis auf eine ungültige Prüfung entsprechend des Boot des Betriebssystems verhindern. Ich gehe davon aus, dass zum Release alle anderen supporteten Linux-Betriebssysteme ebenfalls Secure Boot Signaturen haben werden, sodass man dort also keine Betriebssystemeinschränkungen mehr hat. Mein persönliches Highlight im Bereich Hyper-V Security ist die Funktionalität der Shielded VMs. Microsoft versucht damit, das ja doch an einigen Stellen fehlende Vertrauen in Fabric-Administratoren, in Hoster, in Cloud-Service-Provider praktisch nicht zu gewinnen, sondern nicht mehr für erforderlich zu machen. Ziel ist es, durch eine gehärtete Hyper-V-Architektur dafür zu sorgen, dass die Administratoren meiner Fabric, also meiner Hyper-V-Hosts, meiner Storage-Infrastruktur, nicht mehr in der Lage sind, auf Daten, die in den virtuellen Maschinen liegen, zuzugreifen. Wenn ich heute eine virtuelle Festplatte, eine VD, eine VDX-Datei nehme und die ist nicht BitLocker verschlüsselt, dann kann ich diese VD transportieren, woanders einfach mounten und in die Disk reinschauen. Ich kann den Netzwerkverkehr mitsniffen, wenn ich ihn nicht verschlüssel, etc. Wenn ich meine virtuelle Festplatte mit BitLocker verschlüssel, dann muss ich meine Keys irgendwo hinlegen. Hier gibt es mal eine Active Directory oder ich vertraue sie doch wieder meinem Fabric-Administrator, der also in der Lage wäre, auch die virtuellen Maschinen zu entschlüsseln. Insbesondere beim Betriebssystem ist das manchmal ein bisschen schwierig, das zu trennen, wenn ich keine Hardware dafür zur Verfügung habe. Shielded VMs haben genau den Ansatz zu sagen, lieber Host-Administrator, du hast dafür zu sorgen, dass deine Hyper-V-Infrastruktur schön funktioniert. Lieber Storage-Administrator, du darfst bitte schnelle und performante Storage-Systeme zur Verfügung stellen. Aber welche Daten da genau abgelegt sind, diese Möglichkeit des Zugriffs, die nehmen wir dir weg. Und wenn die virtuellen Festplatten kopiert werden, bin ich nicht in der Lage, sie auf einem anderen Hyper-V-Host zu starten, der nicht zu meiner geschützten Umgebung gehört. Es gibt ein Host Guardian Service genanntes System. Ich gehe da ein bisschen auf Details an, was verifiziert, ob denn all das, was zum gesicherten Betrieb der Umgebung erforderlich ist, auch vorhanden ist. Ansonsten wird der Betrieb der virtuellen Maschine nicht möglich sein. Das Ganze kann ich mit System Center relativ einfach provisionieren. Ich brauche aber kein System Center dafür. All die Funktionalitäten für Einrichtung und Betrieb von Shielded VMs stecken in Windows Server 2016 drin. Wir haben zwei verschiedene Ausbaustufen von Shielded VMs. Wir haben eine kleine Variante, wo die entscheidenden Schlüssel im Active Directory des Tenants, des Hosters abgelegt werden. Das heißt, ich muss den Security-Funktionen des Active Directories vertrauen und den obersten Administratoren des ADs. Das macht die Story noch nicht zu 100% rund, wenn man mal ganz ehrlich ist. Deswegen gibt es zusätzlich die große Variante, wo ich Hardware-Unterstützung habe. Ich benötige dafür Serversysteme, also Hyper-V-Hosts mit TPM 2.0. Und ich habe im Regelfall Hardware-Security-Module, HSMs, zur Ablage der entsprechenden Schlüssel und Zertifikate, um sicherzugehen, dass ich keiner menschlichen Ressource vertrauen muss, sondern wirklich hardwarebasierter Zugriff auf meine Security-Informationen geregelt sind. Ersteres kann man heute relativ gut und einfach in einem Demo-Szenario testen. Microsoft hat auch ein schönes Dokument, ein Testguide dafür herausgebracht. Um die Großweite zu testen, da muss man sich am Markt ein bisschen umschauen, denn Serversysteme mit TPM 2.0, die bekommt man heute noch nicht. Die sind in der Entwicklung von allen großen Servernherstellern, aber ich kann sie heute noch nicht kaufen. Es gibt aber einen schönen Workaround, um auch damit ein bisschen herumzuspielen, denn das Microsoft Surface 3 Pro ist mit einem TPM-Modul der Version 2.0 ausgestattet, und verträgt auch relativ gut eine Installation der Windows Server 2016 Technical Preview 2. Nichts anderes benutze ich selber, um genau dieses Shielded VM-Szenario zu testen. Was steckt da genau hinter? Wir haben einen Management-Stack, einen Hyper-V-Host, im Regelfall sind es drei Hyper-V-Hosts, die meine Hosting-Infrastruktur betreiben, wo ein eigenes Fabric Active Directory betrieben wird. In diesem Active Directory werden sowohl für meine Datendisks als auch für meine Betriebssystemdisks die BitLocker-Schlüssel abgelegt. Und ich erlaube ausschließlich diesen virtuellen Maschinen auf diese BitLocker-Schlüssel zuzugreifen. Betreibe ich jetzt meine virtuelle Maschine woanders, wo ich dieses Fabric Active Directory nicht zur Verfügung habe, kann ich meine Daten nicht entschlüsseln. Kopiere ich mir die VDX-Dateien von meinen Hyper-V-Maschinen, kann ich das nicht. Steht mein AD, warum auch immer, nicht zur Verfügung, weil ich nur die Hälfte geklaut habe, komme ich an meine virtuellen Maschinen nicht heran. Habe ich Serversysteme, die mit einem TPM 2.0 ausgestattet sind, brauche ich eben diese Abhängigkeit nicht mehr. Die Steuerung, ob jetzt eine virtuelle Maschine starten darf auf einem Host oder nicht, wird durch Active Directory-Gruppen gesteuert, auch bei der TPM-Variante. Nur die Schlüsselablage liegt dann eben auf einem HSM, ein Hardware Security Module, um eben einen sicheren Zugriff zu ermöglichen. In meinem Fabric Cluster, auch zusätzlich ein Host Guardian Service, der eben diese ganze Security Schiene überwacht. Und erst dann, wenn dieser Host Guardian Service erreichbar ist und einen grünen Haken an all die Voraussetzungen macht, dann wird meine geschützte virtuelle Maschine in den Start versetzt und betrieben. Und in dem Moment, wo ich einen Teil der Kette eliminiere, bin ich eben nicht mehr in der Lage, meine Frames zu betreiben. Ich als Storage-Administrator habe jetzt keine Chance mehr, in die Daten in den virtuellen Festplatten zu schauen. Ich als Host-Administrator habe jetzt keine Chance mehr, den Netzwerkverkehr oder den Storage-Traffic irgendwie zu schneiden und kann dadurch einfach nicht mehr an Daten aus den Tenants kommen. Und das nimmt so ein bisschen dieses Credo, was wir heute relativ offen, auch leichtfertig sagen, ja, als Betreiber eines Cloud-Services musst du ja vertrauenswürdig sein und deine Kunden müssen dir an der Stelle vertrauen. Shielded VMs ermöglichen in ein Szenario, wo ich sage, ich muss meinem Hoster, meinem Cloud-Betreiber nicht mehr vertrauen. Das wird, glaube ich, eine unglaublich wichtige Komponente, um eben auch Services wie Public Clouds rund um Microsoft Azure und Co. voranzutreiben. Ich glaube, dass das damit sogar sehr gut gelingen kann. So viel mal als Überblick zu Nano-Server, Container und Hyper-V-Security-Maßnahmen. Nutze die Gelegenheit mal ganz kurz, um 30 Sekunden auf den Chat zu gucken. Gibt es brennende Fragen, die auf der Zunge liegen? Das sieht nicht so aus. Sehr schön. Dann springen wir weiter. Ebenfalls enthalten in Windows Server 2016 ist ein großer Teil der Azure Stack Architektur. Jeder kennt, glaube ich, noch dieses Cloud OS Bild von Microsoft. Und Microsoft sagt, ja, in Azure betreiben wir auch nur Windows Server. Ich habe die Möglichkeit, bei meinen Partnern die gleiche Software wie im eigenen Rechenzentrum zu betreiben. Wenn dir Azure gefällt, kannst du Azure im eigenen Rechenzentrum mit dem Azure Pack nachbauen. Azure Pack war praktisch eine, oder ist praktisch eine Frontend-Webseite, um vor eigenen Hyper-V und eigenen System Center Ressourcen eine Webseite, die sehr ähnlich wie Microsoft Azure aussieht, fürs eigene Rechenzentrum zu betreiben. Azure Stack ist praktisch jetzt die Cloud-Installation auf Basis von einem Windows-Server 2016, die es mir ermöglicht, nicht nur die relativ überschaubaren Services aus dem Azure Pack, sondern darüber hinausgehend viele weitere Services, die ich in Microsoft Public Cloud Plattform Azure finde, im eigenen Rechenzentrum auf Windows-Server 2016 Basis zu betreiben, ohne weitere Software wie System Center zu benötigen, sondern ich kann das direkt mit den Azure Stack APIs machen. Dafür brauche ich relativ viel Steuerungs- und Kontrollfunktionalität in der Windows Server 2016 in der Azure Stack Ausgabe, bekommt deswegen eine neue Serverrolle namens Network Controller, wo das ganze Netzwerkmanagement, das ganze Kommunikationsmanagement geregelt ist, was dann vollständig vom Windows Server durchgeführt wurde. Azure Stack ist damit deutlich mehr als nur eine zweite Version vom bestehenden Azure Pack und kommt schwerpunktmäßig aus dem Windows Server. Auch hier wird das Release nicht vor der fertigen Version vom Windows Server 2016 da sein. Auch hier haben wir noch keine vollständige Preview-Version zur Verfügung. Aber jeder, der sich heute so ein bisschen mit dem Betrieb von Cloud Services im eigenen Rechenzentrum beschäftigt, sollte auf das Thema Azure Stack ein Auge haben. So, wir springen weiter in neue Bereiche. Eines meiner Lieblingsthemen ist um das Thema Management. Das Thema System Center lasse ich dafür heute außen vor. Auch das Thema Azure lasse ich bis auf das Managementportal für den Nano-Server heute jetzt mal weiter außen vor. Und wir bewegen uns in dem, was uns Hyper-V bieten kann. Viele kleinere Dinge, die man sich rund um den Hyper-V-Manager schon immer gewünscht hat, finden in Windows Server 2016 Einzug. Zum Beispiel haben wir jetzt die Möglichkeit, uns mit anderen User Credentials zu verbinden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns mit IP-Adressen zu verbinden. Und wir haben die Möglichkeit, nicht nur Windows Server 2016 Hyper-V-Hosts mit dem Hyper-V-Manager zu verbinden, sondern auch Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2-Hosts über ein Down-Level-Management mitzuverwalten. Und das macht in der täglichen Arbeit mit dem Hyper-V-Manager eigentlich schon die größten Hürden wirklich sehr, sehr viel einfacher. Ja, viel mit Automatisierung gegen die PowerShell oder WMI-Schnittstellen des Hyper-V-Managers arbeitet, wird sich ja freuen, dass ich mich heute nicht mehr darum kümmern muss, ob ich jetzt die Befehle gegen einen einzelnen Hyper-V-Host loslasse oder gegen einen Hyper-V-Cluster loslasse. Denn ein Cluster wird in Windows Server 2016 automatisch so wie ein großer Hyper-V-Host behandelt und ich muss mich nicht mehr darum kümmern, auf welchen Knoten jetzt welche virtuelle Maschine betrieben wird. Eine andere Neuerung, die ich sehr charmant finde, ist das Thema PowerShell Direct. In Windows Server 2012 R2 hatten wir schon die Möglichkeit, über die Integrationsdienste relativ einfach Dateien in virtuelle Maschinen zu bringen, ohne dass wir eine Netzwerkverbindung zu dieser virtuellen Maschine brauchen. Wir waren in der Lage, auch Remote Desktop Sessions über den VM Connect in meine Hyper-V-VMs durchführen zu können, ohne dass ich von der Quellmaschine netzwerktechnische Erreichbarkeit zu dieser virtuellen Maschine haben musste. Dafür habe ich mir einfach die Integrationsdienste zu nutzen gemacht. Relativ neu und auch relativ frisch angekündigt ist jetzt das Thema PowerShell Direct für Windows Server 2016, was diesen Ansatz weiterfährt auf PowerShell-Befehle hin. Bedeutet, ich kann in meinen virtuellen Maschinen PowerShell-Befehle ausführen, ohne diese VM netzwerktechnisch erreichen zu müssen. Das Ganze kann zentral von meinem Management OS passieren und ich brauche keine speziellen Voraussetzungen, muss mich an der virtuellen Maschine natürlich authentifizieren. Ich darf nicht als Host-Administrator jetzt in allen VMs plötzlich irgendwelche PowerShell-Commands loslassen. Das meine ich, muss mich an die VMs authentifizieren. Das geht aber zentral über die Integrationsdienste an der virtuellen Maschine und bin dann in der Lage, gerade was so das Thema Update-Management, Wartungsmanagement etc. angeht, für meine VMs sehr viel, sehr leicht und sehr schnell eine effiziente Verwaltung durchzuführen. Ein Musterbeispiel für effiziente Verwaltung am Windows Server 2016 ist so das Thema Clustering. Die meisten von uns betreiben heute Hyper-V-Hosts mit älteren Betriebssystemen, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, die natürlich alle relativ schnell den Weg nach Windows Server 2016 finden sollen und wollen natürlich all die neuen Features rund um Hyper-V benutzen. Microsoft hat schon immer sehr viel investiert, diesen Upgrade-Prozess einfach und überschaubar zu gestalten. Aber er wird noch einfacher. Wir brauchen heute nicht mehr den Cluster Upgrade Wizard, sondern wir haben das erste Mal Mixed Mode Cluster. Bedeutet, ich kann meinen bestehenden Windows Server 2012 R2 Hyper-V Cluster um Windows Server 2016 Nodes ergänzen. Das Ganze kann ich per PowerShell oder per GUI konfigurieren und bin dann in der Lage, nach und nach meine Cluster-Nodes mit dem neuen Betriebssystem auszustatten. Und ich kann virtuelle Maschinen und Storage-Services in dieser Zeit in beide Richtungen innerhalb meines Clusters migrieren. Dadurch kann ich austesten, ob mein Cluster dann vollständig kompatibel ist mit Windows Server 2016. Und erst dann, wenn ich weiß, alles klar, ich möchte diesen Cluster jetzt wirklich komplett auf Windows Server 2016 betreiben, entferne ich den letzten Node aus dem Cluster, erhöhe das Cluster-Funktionslevel. Das kann man sich so ähnlich wie das Active Directory-Funktionslevel vorstellen, wie man einfach sagt hat, jetzt kann kein älterer Host mehr in diesem Cluster. Dafür werden eben alle neuen Funktionalitäten freigeschaltet. Und das schauen wir uns jetzt einfach einmal an. Dazu verbinde ich mich mit einem entsprechenden System. So, ich hoffe, das kann man sehen. Sehr gut, das sieht doch gut aus. Ich habe hier einen Fedora Cluster Manager. Ich nehme jetzt mal den GUI-Weg, einfach weil der im Webcast-Szenario ein bisschen besser zu erkennen ist. Was ich hier so tue. Ich habe hier ein Cluster mit Windows Server 2012 R2 Host. Ich habe jetzt hier kein Hyper-V Cluster, sondern meinen Scale-Out-File Server Cluster, macht aber an der Stelle keinen Unterschied. Man sieht beides Server 2012 R2 Hosts, die jetzt meinen Scale-Out-File Server als Rolle hosten. Jetzt gehe ich einfach hin, selektiere meinen Knoten und halte diesen Knoten an und möchte meine Services, die auf diesem Clusterknoten liegen, entfernen. Dauert kurz, dann ist der Vorgang abgeschlossen, mein Clusterknoten ist angehalten, da läuft kein Service mehr drauf und dann kann ich jetzt einfach hingehen und diesen Knoten aus meinem Cluster komplett entfernen. Ich möchte jetzt diesen Windows Server 2012 R2 Knoten nicht mehr haben. Jawohl, bitte raus damit. Es dauert wieder kurz und dann verschwindet er aus der Konsole. Jetzt laufen meine Services einmal auf einem Clusterknoten. Ich sollte das also nicht zu lange laufen lassen. Hardware-Defekt an dem Knoten hätte ich jetzt ein Problem. Deswegen installiere ich jetzt diesen Knoten schnell mit Windows Server 2016. Ja, wunderbar, das ging relativ schnell. Nein, ich nehme einfach ein anderes System. Ich mache jetzt kein komplettes Setup, sondern füge jetzt meine bestehenden Windows Server 2012 R2 Cluster 2016 Host hinzu. Füge eben den Servernamen hier ein. Zufügen. Dauert kurz. Wunderbar. Aus Zeitgründen erspare ich uns mal den Validierungswizard. Der würde ein bisschen meckern. Das macht aber überhaupt gar nichts. Und warte jetzt. Wunderbar. Ich habe erfolgreich einen Knoten zum Cluster hinzugefügt. Und wir sehen, ich habe jetzt im bestehenden Cluster ein Windows Server Technical Preview Host als auch ein Windows Server 2012 R2 Data Center Host. Das gleiche Spielchen mache ich jetzt mit dem zweiten 2012 R2er Host auch noch. Halte den an. Schiebe jetzt meine verbleibenden File Server Rollen von diesem Knoten weg und entferne ihn hinterher aus dem Cluster. Das dauert wieder ein paar Sekündchen. Schon ist mein Cluster nur noch mit Hosts der Technical Preview ausgestattet. Mittlerweile habe ich einen zweiten zur Verfügung. Füge auch da eben den entsprechenden Namen ein. Füge den hinzu. Das dauert ein paar Sekündchen. Wunderbar, da ist er. Nein, auch jetzt möchte ich keinen Validation Wizard haben. Wunderbar. Der Wizard ist durchgelaufen und jetzt betreibe ich einen Windows Server 2012 R2 Cluster mit Windows Server 2016 Host und zwar ausschließlich Windows Server 2016 Hosts. Und jetzt kann ich in der PowerShell sagen, ich möchte nie wieder einen älteren Host in diesen Cluster hinzufügen und das Cluster Funktionslevel updaten, um die neuen Cluster Funktionalitäten zur Verfügung zu haben. Das geht Stand jetzt ausschließlich über die PowerShell. Schließe den Befehl ab. Er fragt doch mal, Achtung, Achtung. Bist du sicher, dass du das willst? Natürlich, das ist ja Windows. Er würde aber auch meckern, wenn ich jetzt noch ältere Hosts im Cluster hätte. Das klappt also wunderbar. Jawohl, wir sind uns sicher. Und schon ist mein Vorgang abgeschlossen. Und jetzt bin ich in der Lage, neue Funktionalitäten in meinem Cluster zu verwenden. So einfach funktioniert ein Rolling Upgrade mit Windows Server 2016. Ich habe für meine Hyper-VMs keine Serviceunterbrechung und habe bei dem Scale-Out-File-Server nur das Moven meiner Shares auf einen weiteren Knoten. Was habe ich davon, wenn ich diese neuen Cluster-Funktionalitäten freischalte? Eins meiner Highlights ist eine viele, viele Detailverbesserungen. Und die Möglichkeit, insbesondere was so Resiliency im Cluster angeht, habe ich dann die Chance, es einfacher zu haben, wenn ich die neuen Funktionalitäten nutze. Jeder von uns wird das Phänomen kennen, dass vielleicht schon mal ein Cluster-Service abgestürzt ist. Dann sind die Services, die auf diesem Knoten betrieben wurden, automatisch verloren gewesen. Mit Windows Server 2016 ist es so, dass ich diesen Knoten weiterhin in einem Cluster-Verbund habe. Er wird isoliert. Und die VMs, weil der Cluster-Service nicht mehr läuft, sind nicht mehr im Monitoring von meinem Cluster-Service. Jetzt hängt es ein bisschen davon ab, wie die virtuellen Maschinen storage-technisch angebunden sind. Wenn es sich um Virtual Maschinen auf SMB Storage handelt, werden die virtuellen Maschinen weiter betrieben, weil mein SMB Storage ist weiter erreichbar. Handelt es sich um Block Storage, ohne Cluster Service keinen Zugriff, werden die virtuellen Maschinen angehalten. Beide Szenarien sind besser als unter Windows Server 2012 R2. Da sind die virtuellen Maschinen automatisch und sofort ein Bluescreen gelaufen und mussten auf anderen Knoten neu gestartet werden. In dem Fall haben wir keinen Neustart unserer virtuellen Maschinen. 4 Minuten ist momentan der Wecker konfiguriert ist, dauert der Ausfall länger, dauert es länger, bis meine Systeme wieder funktionabel sind, kommt es zu einem Failover der virtuellen Maschinen auf andere Knoten und passiert das oft genug, wird der Host aus dem Cluster entfernt. Wenn mein Host jetzt ständig Abbrüche vom Cluster-Service hat, dann kommt es zu einem Quarantäne-Modus, um eben ein ständiges Aus- und Eintreten des Knotens aus dem Cluster zu verhindern. So, es ist ja eine Frage im Chat, ob es eine Möglichkeit gibt, das Cluster-Funktionslevel, was da ist, auszulesen. Aber selbstverständlich gibt es das. Und zwar über den Befehl get-cluster und bekommt alle Informationen bezüglich des Clusters. Und ich mache immer dann ein Filtering auf das Cluster-Functional-Level direkt. Ich paste nachher den PowerShell-Code dafür aber gerne auch noch in den Chat rein. Wir gehen aus Zeitgründen einfach erstmal weiter. Denn wir haben noch andere Sessions vor uns. Die virtuellen Maschinen, die auf meinem Windows Server 2016 Cluster laufen, bekommen ebenfalls neue Funktionalitäten. Auch dafür wird das Format der virtuellen Maschine an sich aktualisiert. Also nicht nur ein neues Cluster-Funktionslevel, sondern auch jede virtuelle Maschine bekommt ein neues VM-Format. In der Vergangenheit war es so, dass dieses Format automatisch aktualisiert wurde, wenn ich eine virtuelle Maschine auf ein moderneres Betriebssystem importiert habe. Wenn ich also eine Windows Server 2012 VM auf einen Windows Server 2012 R2 Hyper-V-Host importiert habe, wurde das VM-Format mit upgradet. Ich hatte keine supportete Möglichkeit mehr, dieselbe virtuelle Maschine auf ein älteres Betriebssystem zurückmigrieren. Aus diesem Grund wird das VM-Format nicht mehr automatisch aktualisiert, das ist ein manueller Prozess via PowerShell, um eben das Fallback-Szenario zu ermöglichen und auch Rolling-Cluster-Upgrades, wie wir sie eben gesehen haben, zu vereinfachen. Im Rahmen des VM-Formats und auch hier kann ich die Version mit getVM abfragen und dann ein Filtering of Version einfach machen, bekomme ich neue Funktionalitäten. Es gibt zum einen ein neues Dateiformat für virtuelle Maschinen. Wir haben jetzt VNCX und VMRS-Dateien, die ein Binärformat darstellen, deswegen nicht mehr so einfach mit Texteditoren oder sowas zu öffnen sind. Es gab in der Vergangenheit öfter mal unsupportete Operationen in Hyper-V-VMs, in denen einfach manuell in den Config-Files herumeditiert wurde und das hat irgendwann später mal für Probleme gesorgt und deswegen lassen sich diese Dateien jetzt nicht mehr direkt bearbeiten. Das neue Dateiformat bietet aber mehr Zuverlässigkeit, mehr Performance und Security und ermöglicht auch ein besseres Change-Block-Tracking für Backup. Ich habe also heute nicht mehr die Notwendigkeit, Filtertreiber von meiner Backup-Software zu verwenden, um ein Change-Block-Tracking zu ermöglichen, sondern das macht mein Betriebssystem für mich jetzt nativ. Entsprechend der virtuellen Maschine bin ich heute in der Lage, virtuelle Maschinen on the fly mit neuen Ressourcen auszustatten. Ich kann für VMs der zweiten Generation Netzwerkkarten im laufenden Betrieb jetzt hinzufügen und entfernen und auch statischen Arbeitsspeicher verwenden. Ich zeige das einmal ganz kurz. Ich verwende dazu mal den Hyper-V Manager auf meinem Windows 10 Client. Damit funktioniert das auch. Ich starte einfach mal eine virtuelle Maschine. In der Vergangenheit konnte ich für laufende virtuelle Maschinen zwar an der Netzwerkkarte den virtuellen Switch anpassen. Ich war aber in der Vergangenheit nicht in der Lage, neue Netzwerkkarten im laufenden Betrieb hinzuzufügen, was ich jetzt einfach machen kann, dafür aber andere entfernen kann. Ich muss die VM dafür jetzt nicht mehr anhalten, neu starten. Und auch wenn ich meine virtuelle Maschine, wie jetzt in meinem Beispiel, mit dynamischen Arbeitsspeicher nicht ausgestattet habe, sondern statischen RAM nutze, kann ich im laufenden Betrieb diesen statischen Arbeitsspeicher erhöhen oder aber auch einer virtuellen Maschine statischen Arbeitsspeicher wegnehmen, ohne die VM dafür neu starten zu müssen. Setze ich den Wert unter den Wert, den die VM momentan verwendet, versucht der Integrationsservice ein Drain des Arbeitsspeichers durchzuführen, oder möchte ich mehr Arbeitsspeicher der VM wegnehmen, als sie hergeben kann, werde ich eine Fehlermeldung erhalten, dass das Entfernen des Arbeitsspeichers nicht möglich ist. Das heißt, ich brauche nicht mehr dynamischen Arbeitsspeicher, um relativ einfach ein VM-Management des RAMs zu betreiben zu können. Das Gleiche kriege ich eben auch beim Hinzufügen und Entfernen an. Gezeigt habe ich das Ganze eben schon einmal. Deswegen springen wir weiter. Meine Netzwerkkarten benenne ich mit dieser VM-Name, dieser Network Adapter Name, wird eins zu eins den Weg in die virtuelle Maschine finden. Ich Bei physischen Computern haben wir seit Windows Server 2012 die Funktionalität des CDN, des Consistent Device Namings, das dafür sorgt, wenn ich das BIOS einschalte, dass meine Adapter, wie sie hinten an meinem physischen Server beschriftet werden, auch im Betriebssystem identisch heißen. Zum Beispiel LAN 0, LAN 1, LAN 2 etc. Für meine VMs hat das bisher nicht funktioniert. Das bekomme ich jetzt mit diesem Netzwerknamen Device Naming im Englisch genannten Feature hin. Hat mit dem Protokoll, was CDN benutzt, aber nichts zu tun. Deswegen bitte nicht verwechseln, sondern dieses Device Naming ist eine reine Hyper-V-Funktionalität, während CDN völlig unabhängig davon funktioniert. Meine Highlights in dem Bereich sind die Integration bzw. das Update der Integrationsdienste. Wer schon mal eine hohe Anzahl an virtuellen Maschinen öfter mal mit neuen Integrationsdiensten versehen musste, wenn eben der Host ein entsprechendes Windows-Update erhalten hat, kann das der Fall gewesen sein. Der hatte entweder viel zu tun, viel Downtime oder sich aber selber eine Automatisierungslösung gebaut, mit dem man das Integrationsdienst-Update vereinfachen konnte. Die Zeiten sind vorbei. Für Windows Server 2016 Hosts und auch ältere Hosts, die noch ältere VMs, die auf Windows Server 2016 betrieben werden, erfolgt ab sofort das Update der Integrationsdienste über Windows Update oder aber über VSOS, über Microsoft Update, was man dafür nutzt. Ich brauche keine VM Guest ISO mehr. De facto wird es sie nicht mehr geben. Der einzige Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss, sind Windows Server 2003 Services, die ja ab die in den nächsten Monaten nicht mehr supported sein werden und deswegen vermutlich auch nicht mehr über Windows Update ausgeliefert werden. Ansonsten muss ich mich um das Thema, wie bekomme ich jetzt neue Integrationsdienste in meine virtuellen Maschinen rein, aber nicht mehr kümmern. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, weil es allein den Betrieb für unsere Kundenumgebung wesentlich vereinfacht. Weiter, ich unterstelle mal, dass die meisten Hyper-V-Hosts mit Checkpoints, früher Snapshots genannt, arbeiteten, um Zustandssicherungen oder Konsistenzsicherungen durchzuführen, um einfach einen Zustand einzufrieren. Diese Checkpoints oder Snapshots waren in der Vergangenheit nicht für den produktiven Betrieb supported, weil sie anders als ein Backup zum Beispiel kein VSS genutzt haben. Windows Server 2016 bekommt eine zusätzliche Funktionalität im Bereich der Checkpoints, eine neue Art von Checkpoint, nämlich den Production Checkpoint, wo ich dann genauso wie beim Backup in einer virtuellen Maschine einen VSS-Snapshot durchführe. Dadurch wird mein Snapshot plötzlich invasiv. Ja, meine virtuelle Maschine bekommt über die Integrationsdienste Signal, Achtung, Achtung, setz dich bitte in einen konsistenten Zustand, wir wollen einen Checkpoint machen. Für den Fall, dass das fehlschlägt, wird immer noch ein Standard-Checkpoint als Alternative erzeugt. Da das Ganze letztendlich dann VSS-basiert ist, ist meine VM, wenn ich sie aus dem Checkpoint heraus anstarten möchte, hinterher ausgeschaltet. Das heißt, ich habe etwas anderes Verhalten als bei den Checkpoints, die ich bisher gewohnt war. Dafür kann ich sie auch im laufenden Betrieb in der Produktion relativ gefahrlos einsetzen, denn ein Hyper-V-Checkpoint, ein Production-Checkpoint wird dann genauso aussehen wie ein Backup. So, schon mal eine Sekunde in den Chat, wo neue Fragen aufgekommen sind. Das sieht nicht so aus. Dann verlassen wir jetzt mal so ein bisschen die Hyper-V Core Services und springen in den Bereich des Storages über. Wir haben zahlreiche Verbesserungen des Storage. Wir haben ein Ende-zu-Ende-Quality of Service. Ich brauche also nicht mehr nur an der einen Stelle meine Storage Cost Policies umfangreich zu setzen und mich dann wundern, dass woanders gar nicht die notwendige Bandbreite dafür zur Verfügung steht, um diese Quality of Service durchzusetzen, sondern ich habe jetzt ein Ende-zu-Ende-Quality of Service Policy Management. Ich habe eine neue SMB-Version, ich habe ein Storage-Replika, auf das ich gleich ein bisschen eingehe und viele andere spannende Funktionalitäten, wo wir uns aus Zeitgründen mal die Highlights rauspicken. Mein absolutes Highlight ist die Replikation von Storage Volumes, für die ich in der Vergangenheit bisher teure Enterprise-Ans mit entsprechend teuren Lizenzen gebraucht habe oder Third-Party-Software. Jetzt bin ich in der Lage, auf Basis von Windows Volumes, also völlig egal welcher Workload, sogar völlig egal welches Dateisystem, auf Basis von ganz normalen Windows Volumes ohne besondere Hardware-Voraussetzung, ohne besondere Software-Voraussetzung eine Spiegelung zu legen. Diese Replikation kann asynchron oder synchron sein, abhängig von meiner Konfiguration, kann zwischen zwei Servern passieren, kann in der Technical Preview auch schon dazu genutzt werden, um einen Cluster mit Storage an verschiedenen Standorten aufzubauen. Das heißt, auch Geo-Cluster oder Stretch-Cluster wären damit möglich. Und wenn wir uns zu einem späteren Zeitpunkt in die Lage zu versetzen, auch zwischen Clustern selber Replikationen von Storage Volumes durchführen zu können. Hier sehen wir das Ganze nochmal etwas veranschaulicht. Wir haben zwischen zwei Serversystemen, in dem Fall ist es jetzt ein Hyper-V-Host, Replikation über WAN in dem Fall auf ein zweites Serversystem. Das kann jetzt andere Hardware verwenden. Hauptsache, ich habe mein Windows-Volume als Ausgangslage dafür, habe genügend Kapazität, genügend Bandbreite und die Möglichkeit, eben diese Blöcke entgegenzunehmen. Ganz wichtig dabei heute auch identische Blockgröße auf beiden Seiten. Beim zweiten Beispiel treibe ich jetzt einen großen Hyper-V-Cluster aus 4 Knoten, wo 2 der Knoten an einem völlig anderen Standort stehen. Das heißt, hier brauche ich die WAN-Verbindung, um eben dafür zu sorgen, dass im Falle eines Rechenzentrumsverlustes dieser Cluster weiter betrieben wird. In der Vergangenheit habe ich das mit Hyper-V-Replika gelöst, wo ich dann eben einen zweiten Cluster brauchte, den ich mitmanagen brauche. Hier habe ich jetzt die Chance, wirklich Geo-Cluster über Standorte dank Storage-Replika zu bekommen. Und eben später wird die Möglichkeit bestehen, auch zwischen Clustern zu replizieren. Das Vorgehen ist dabei in beiden Fällen eigentlich identisch. Ich habe einen geschriebenen Block, der auf mein Host-System deployed wird und dann in ein Logfile geschrieben wird und via SMB3 zum zweiten Knoten übertragen wird. Dieser Storage-Block, der in meinem Log liegt, wird zum Zielserver übertragen und der Schreibvorgang wird dann ausgeführt. Es hängt jetzt davon ab, ob ich eine synchrone oder asynchrone Spiegelung habe, ob dieser Schreibvorgang erst nach der erfolgreichen Replikation committed wird, wie beim synchronen Replizieren, oder eben beim asynchronen Vorgang vor der Replikation. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Wir müssen einfach nur berücksichtigen, dass für die synchrone Replikation eine sehr, sehr niedrige Latenz zwischen den beiden Standorten notwendig ist. Typischerweise sagt man so 5 bis 7 Millisekunden. Das heißt, ich kann das jetzt nicht ans andere Ende der Welt machen, sondern da ist eine hohe zweistellige Kilometerzahl ungefähr eine Hausnummer, in der man sich bewegen kann. Und dadurch, dass ich jetzt relativ zeitnah diese blockbasierte Replikation habe, muss ich davon ausgehen, dass ich eine einige IO-Last haben werde, um dieses Szenario zu ermöglichen. Storage Replica, eins meiner absoluten Highlights. Hier sieht man das nochmal in einer schematischen Darstellung. Ich klappe das mal alles auf. Die Anwendung, die merkt davon überhaupt gar nichts, dass da irgendwas mit Replikation passiert. Sondern die schreibt ihre Daten auf ihren Server mit aktivierter Storage-Replikation, legt die Daten ganz normal in Storage ab wie bisher. Zusätzlich wird eben diese Log-Segmentierung geschrieben. Bei der asynchronen Replikation würde jetzt das Commit an die Applikation zurückerfolgen und anschließend die Replikation zum Zielserver durchgeführt werden. Und bei der synchronen Replikation würde erst die Replikation zum Zielserver durchgeführt werden, dann das Commit an die Applikation zurückgegeben werden. Weil das so spannend ist, habe ich das hier nochmal etwas ausführlicher dargestellt. So, ich bekomme hier penetrante Hinweise, dass ich zum Ende kommen soll. Deswegen springe ich gleich weiter zum zweiten großen Storage Highlight, Storage Spaces Direct, was den bisher gegangenen Ansatz von Storage Spaces konsequent weiterentwickelt. In der Vergangenheit habe ich mit Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 Storage Spaces mit zentralen JBOD-Speichern im Regelfall per satzverbundene Storage-Einheiten als Scale-Out-Freisoftware genutzt, um sehr günstigen, aber hochperformanten Storage zur Verfügung zu stellen. Mit Storage Spaces Direct nehme ich jetzt meine externen Platten-JBODs weg und stecke sie in meine File-Server als lokale Festplatten rein, denn wir haben ja Storage-Replika. Wenn ich also genügend Bandbreite jetzt zur Verfügung habe, repliziere ich den Storage zwischen meinen Scale-Out-File-Server-Nodes als Local Storage. Damit wird es noch günstiger und ich spare Netzwerkinfrastruktur, gegebenenfalls zusätzliche Storage-Infrastruktur. Mein Setup wird also kleiner, weniger aufwendig und damit auch günstiger. Und wer diesen Ansatz konsequent weiter betreiben möchte, der legt auf seine Scale-Out-File-Server jetzt noch die Hyper-V-Rolle mit drauf als Hyper-Converged Setup. Erstmalig mit Windows Server 2016 supported. Dann habe ich also Scale-on-File-Server, die lokale Platten haben, die ihre Daten zwischen verschiedenen Server und Cluster replizieren und gleichzeitig die virtuellen Maschinen auch selber auf diesen Nodes betreiben. Ich brauche also keine zusätzlichen Hyper-V-Hosts, ich brauche keine zusätzlichen Speichereinheiten, sondern habe all das auf einem Setup dahinter. Dann komme ich zu meiner letzten Folie. Was tut sie sonst noch so? Einfach nur, damit es der Vollständigkeit halber überall stand. Wir haben neue Protokollunterstützungen für den Bereich der Desktop-Virtualisierung, für Remote-Desktop-Session-Hosts etc. mit OpenGL, OpenCL. Ich habe vorhin mal kurz das Surface 3 angesprochen. Da habe ich gemerkt, dass es einen Connected Standby Support auch für Hyper-V gibt. Auch das glaube ich eher für das Thema Desktop-Virtualisierung charmant. Für die Netzwerkkollegen eher von Bedeutung, dass ich RDMA, also die Möglichkeit, mein High-CPU-Traffic an Netzwerkkarten auszulagern, heute nicht mehr nur für meine virtuellen Maschinen durchführen kann, sondern eben auch für mein Management-OS selber. Und das sind alles nur Beispiele. Es gibt weitere Performance- und Verfügbarkeitsverbesserungen. Mehrere hundert haben wir der Microsoft-Adaption des Cloud-Plattform-Systems zu verdanken, wo Microsoft selber in Zusammenarbeit mit Dell fertige Racks ausliefert, die Windows-Server mit Hyper-V System Center und Azure Pack betreiben. Und da sind unglaublich viele Entwicklungsverbesserungen reingeflossen, als Microsoft gemerkt hat, wie sie ihre eigene Software denn korrekt betreiben. Und von denen werden wir Nutznießer im Rahmen von Windows Server 2016. Ansonsten freue ich mich persönlich beim Arbeiten mit Windows Server 2016 auch über die ganzen kleinen Features, die aus Windows 10 dort reinfließen, in der täglichen Arbeit, dass so PowerShell gibt und sowas angeht, eben auch die Chance, Copy and Paste in der Kommandozeile durchführen zu können, so als kleines Highlight am Rande. All das nur ein kleiner Sneak Peek in das, was Windows Server 2016 für Hyper-V bieten wird. Jeder hat die Chance, es auszuprobieren in der Technical Preview, die frei zum Download auf TechNet zur Verfügung steht. Ansonsten, wenn Fragen, Wünsche, Kommentare da sind, gerne über die hier eingeblendeten Kontaktdaten einfach bei mir melden. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für die zahlreichen Teilnehmer und wünsche noch viel Spaß hier auf der MVP Fusion.